New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hast du es gemerkt, letzte Woche, vielleicht hast du uns auch vermisst. Das finden wir natürlich sehr, sehr schön. Wir haben eine kleine Urlaubspause gemacht. Max hat sich die Sonne auf den Kopf und auch überall anders hin brutzeln lassen, hat sich's gut gehen lassen. Und ja, in zwei Wochen ist wieder so viel passiert. Von daher haben wir heute auch einiges auf der Liste, was wir durchquatschen. Aber erste Frage vorweg, Max. Du bist ja noch im Urlaub, so ein bisschen so halb. Geht's dir gut? Hast dich gut erholt?
Ich habe mich, so gut man sich erholen kann, danke für die nette Intro, so gut man sich erholen kann, habe ich mich einigermaßen erholt. Das Wetter ermöglicht natürlich gewisse Entspannungsmöglichkeiten mit warmem, gutes Essen in Italien sowieso. Und jetzt sind wir gerade auf unserer Vacation mit dem Team, das heißt, ein Teil vom Team ist hier auch mit dabei. Und ich freue mich, dass wir uns endlich wieder hören. Nach unserer kleinen Sommerwochenpause, die wir hatten. Und ich glaube, wir haben heute ist vielleicht die große Folge der Battles, der Battle Updates, betitelt haben in der Vorbesprechung. Also ich freue mich, dass wir heute über ganz viele neue Updates reden und über Neuigkeiten. Es ist zwei Wochen vergangen. Für uns also sozusagen ein Lichtjahr gefühlt, sehr viel passiert. Jens, fangen wir doch mal an mit dem ersten großen Battle, nämlich den Large Language Model Battle. Was haben wir denn heute so dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, man sieht ja, oder es ist ja immer so, wenn irgendein Tool was raushaut, dann muss wieder ein anderes Tool was hinterherhauen. Das haben wir irgendwie bei vielen Produktentwicklungen in den letzten Monaten und Jahren ja auch schon gesehen. Und auch bei den Sprachmodellen ist es gerade so, GPT-4o, und jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, ein paar Tage, aber Claude hat nachgezogen. Claude hat mit dem 3.5er Sonnet-Modell nachgezogen. Das heißt, Claude, wenn du es nicht kennst, das ist ein Sprachmodell von der Firma Anthropic, auch aus den Staaten. Und die haben aktuell drei verschiedene Modelle. Du hast ein Chatbot im Web, wie man es so kennt, ähnlich wie ChatGPT, ein paar Features weniger. Aber die haben jetzt auch mal Qualität nochmal nachgezogen und haben bei ihrem mittelstarken Modell, also sie haben drei Modelle, ein kleines, schnelles, ein mittleres, so medium gut und ein großes, relativ teuer und schwer lastig, aber dafür halt in bessere Qualität. Und die haben das mittlere jetzt auf eine neue Version hochgezogen. Also das Sonnet-Modell in 3.5er Modell. Klingt alles sehr nerdig. Am Ende des Tages haben die das mittlere Modell jetzt zu dem leistungsstärksten hoch erkoren und haben gezeigt, was sie da können. Und genau, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Features ein, weil auch da hat Claude einiges gemacht. Aber so mal die Frage an dich, Max. ChatGPT, Claude, du hast jetzt gerade in der Vorbesprechung auch schon gesagt, du freust dich immer mehr mit Claude an. Wie ist denn deine Erfahrung mit Claude versus ChatGPT?
Ich bin tatsächlich, ja, gesagt, was wir in der Vorbesprechung ja auch gesagt haben, ist, man neigt ja dazu, so ein bisschen AI-faul zu werden. Das heißt, wenn man in seinem täglichen Gebrauch Tools hat und einen Automatismus auch drin hat, dann bleibt man da auch dabei, aufgrund von immer Neugierde, aufgrund auch von deinen News immer im die ich ja sehe regelmäßig, was gibt's Neues, bin ich immer wieder offen für neue Tests. Und bei Claude, muss ich sagen, war ich bis dato, bis zu diesem Update, deswegen kann ich vorher nichts groß sagen zu dem mittleren Modell, eigentlich nicht groß damit bewandert. Klar, ich habe mir mal einen kostenlosen Account gemacht mit Google Login, so wie, glaube ich, alle Tools so am Markt gerade sind. Mach dir mal schnell einen Account und dann ein bisschen rumgespielt und dann wieder den Account vergessen, dass ich den hatte. Jetzt bei dem Update-Thema, ein bisschen inspiriert auch von einem Video, glaube ich, von dir, was ich im Feed mal wieder durchgespült hatte, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal so einen, sage ich mal, Kreativaustausch, was ich ja mit ChatGPT oft mache, für so eine Grundidee von mir, okay, wie findest du das, Kampagnenidee oder vielleicht eine kreative Idee im Digitalen oder für Social Media. Und was ich gemerkt habe, ist, dass da ChatGPT echt deutlich besser geworden ist, auch da mit eigenen GPTs und so, anyway. Aber wo es immer so ein bisschen ruckelig war, was am Ende dann bei der Ausführung von eben einer Kampagnenidee, wie gesagt, okay, von dem Mechanismus funktioniert das so und so. Als es dann zu einer, sag ich mal, beispielhaften Kampagnenbetitelung war, wie zum Beispiel schreibt mir dazu noch ein bisschen einen Kampagnentext, wie sowas in der Tonalität sein könnte, fand ich, war es bei Chat, also ist bei ChatGPT da noch Luft nach oben ein bisschen, weil es schon echt oft so, du hast fünfmal das Gleiche und es kommt, es wirkt sehr generisch, ich hasse dieses Wort, aber es ist manchmal so. Und ich habe halt einfach mal versucht, dieses gleiche Konzept eben und dann aber nur auf dieses Wording-Thema einzugehen, zu sagen, okay, jetzt hier ist das Konzept, das habe ich praktisch dann von ChatGPT von meiner Grundidee rausgezogen, habe es dann da reingespeist und habe gesagt, konzentriere dich bitte nur auf wirklichen, wirklich, als hätte es einfach ein guter Campaigner geschrieben, einen Kampagnentext und habe praktisch nur die Kampagnentextaufgabe an Claude übergeben und da war der Text deutlich emotionaler, irgendwie griffiger, fand ich, so vom Wording her, als eben diese abgearbeitete Leistung sozusagen von ChatGPT, dann die Struktur von der Kampagne und unten so Kampagnentext, ja, keine Ahnung, steig in den Zug und fahr nach Italien, so. Das heißt, diese kleinen Funktionalitäten zu verstehen, welches Large Language Model vielleicht für manche Bereiche in einem täglichen Arbeitsgebrauch besser oder schlechter sind, wobei schlechter oder besser ist immer so ein Wort, aber du weißt, was ich meine, hat mich schon echt positiv überrascht. Und ich muss echt zugeben, ich war jetzt nicht der große Nutzer. Ich fand es interessant, weil, wie siehst denn du das? Die sind ja, also mit was kann sozusagen die Firma hinter Claude so ein bisschen auch punkten? Was, weil ich frage mich immer, hey, okay, die sind auch aus den Staaten. Jetzt mal so als nicht, jetzt als Nicht-Bubble-Mensch, wenn ich jetzt nicht da mal, okay, was machen die jetzt anders? Da gibt's doch schon OpenAI. Jetzt gibt's noch jemanden aus San Francisco. Was ist da so? Vielleicht erklärst du auch nochmal, Jens, was ist so der Hintergrund von, klar, von dem Thema, von der Plattform, ja, von der Firma?
Das Interessante ist, die sind nicht nur aus den Staaten, sondern gegründet auch von ehemaligen OpenAI-Forschern. Das heißt, die haben auch da noch eine krassere Nähe zu OpenAI. Und Claude bzw. Anthropic legt seit der Gründung eigentlich versuchen auf jeden Fall einen höheren Wert auf, sag ich mal, KI-Sicherheit und auch die ethische Entwicklung zu legen. Das heißt, die versuchen auch das, ich glaube, es gab eine Studie vor einer Weile oder ein Blogpost auch von Anthropic, also der Firma hinter Claude, die gesagt haben, dass sie daran arbeiten, dass die Language-Modelle auch mal sagen, wenn sie etwas nicht wissen und, also Wissen ist ja hier das falsche Begriff, aber auch mal, wenn sie unsicher sind, was die richtige Aussage angeht, dass sie da auch das mal zugeben. Das heißt auch hier Richtung ehrlichere Modelle, vielleicht auch transparentere Modelle, da ist auch der Blog von Anthropic sehr zu empfehlen. Da gibt's immer mal wieder genaue Berichte in dem Bereich und da versucht sich Claude schon eher in die Richtung nochmal zu entwickeln. Zudem finde ich, hat Claude noch in den letzten Monaten oder eher letzten Wochen besser gesagt noch mal ein paar neue Features rausgehauen. Mhm. Soll ich mal ein bisschen was erzählen?
Erzähl mal, was für Features sind und dann vielleicht abschließend, was ich interessant, wie es du denn nutzt. Also neben dem Thematik, dass du sowieso jedes KI-Tool der Welt testen musst, vielleicht noch mal abschließend dazu, wie du es in deinem Alltag, wenn du es integriert hast, wie du es da integrierst. Aber schieß los, ich bin gespannt, was du für Features.
Also ich glaube, grundsätzlich die Features, die vorher bei Claude schon da waren und weswegen ich auch allen mal empfehlen kann, wie auch bei dir mal Claude einfach mal gegenzutesten, ist nicht nur die Sprachqualität, die meiner Meinung nach ein bisschen griffiger ist, ein bisschen emotionaler, auch ein bisschen besseres Verständnis, sondern dass, jetzt wird's ein bisschen nerdig, das Sprachmodell mit XML-Text, also mit einer Auszeichnungssprache definiert wurde, so ähnlich wie HTML. Und damit kann man die Prompt-Struktur noch ein bisschen genauer steuern und auch ein bisschen mehr Schwerpunkte legen, was dann in den Prompts benutzt. Also auch dieses, wie man damit promptet, ist nochmal ein bisschen geiler als bei ChatGPT aufgrund der Technologie dahinter. Es gibt auch sowas Ähnliches wie den Playground von Claude, das nennt sich dann Workbench. Und hier, das finde ich ganz geil, hast du einen Prompt-Generator drin. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte einen LinkedIn-Beitrag erstellen, der soll irgendwie toll klingen. Und dann erstellt dir quasi Claude aufgrund deines Inputs einen sehr gut strukturierten Prompt, den du da halt nutzen kannst für Claude oder auch für ChatGPT. Aber was sie in den letzten Wochen und eher Tagen richtig gut rausgehauen haben, ist ein neues Feature, das nennt sich Artifacts. Und das hat man, glaube ich, überall gesehen bei Twitter oder X und LinkedIn. Du hast da die Möglichkeit, Code schreiben zu lassen. Das ging ja vorher auch bei ChatGPT schon. Aber dieser Code wird auch gerendert, das heißt auch die Vorschau erzeugt. Also was ich ganz konkret gemacht habe, ich habe angefangen von kleinen Games, die funktioniert haben. Einfachste Snake, was dann funktionierend in deinem Browser mit Quellcode hinten dran ist, bis hin zu Dashboards, bis hin zu Lead-Gen-Formularen, bis hin zu Animationen von bestimmten Elementen. Also viele Coding-Sachen, nicht nur HTML, JavaScript und CSS, sondern mittlerweile auch React, die man sich dann direkt anzeigen lassen kann. Das heißt auch für Leute, die nochmal den Zugang zur, sag ich mal, Entwicklung ein bisschen scheuen, sehr, sehr geiler Einstieg. Und last but not least, was Features angeht, ganz neu Projects. Da habe ich gestern auch noch ein Video zu Snipkey zu gemacht. Mit dem Projects hast du die Möglichkeit, so ein bisschen wie GPTs bei ChatGPT zu bauen. Das heißt, du kannst dir ein Projekt anlegen, kannst da ein System Prompt definieren, also eine grobe Anweisung, ähnlich wie bei ChatGPT, und du kannst Dateien hochladen. Und alle Chats, die dann in diesem Projekt drin sind, richten sich nach dem Wissen, das du hochgeladen hast, und dem System Prompt, also der grundsätzlichen Anweisung. Das heißt, was ich zum Beispiel gebaut habe, ich habe einfach 60 LinkedIn-Beiträge von mir hochgeladen, dann den System Prompt genannt, hier, du kriegst einen Input, ein Thema, und erstell bitte einen LinkedIn-Beitrag in Form oder angelehnt an deinen Input. Und dann kam LinkedIn-Beitrag raus, und ich meine, du kennst ja meine LinkedIn-Beiträge. 2 Headlines, blauer Bullet Point, unten nochmal rot, CTA, genau so. Ich habe einfach nur eingegeben, CRMs sind wichtig, und es war geil. Und dann auch mit der Claude-Qualität. Also für hier mausert sich, finde ich, Claude auch nicht nur zu einem guten Sprachmodell, sondern auch zu einem Interface mit notwendigen Features, gerade im Vergleich zu ChatGPT. Und würde ich auf jeden Fall einmal probieren, wenigstens mal den Vergleich zu setzen. Und in der kostenlosen Version kannst du das meiste auch schon nutzen. Du hast aber ein relativ kleines Limit, was so die Anfragen angeht. Das heißt, da musst du dann irgendwie, wenn du es viel nutzt, kostet auch $20 wie ChatGPT dann in der Pro-Version.
Also im Endeffekt kannst du nochmal zusammenfassen, dass diese neue Funktion, das Artifacts-Thema, eigentlich so das Wow-Feature ist, weil du ja eigentlich sozusagen das Coding-Thema, wir hatten es ja auch oft besprochen, ich habe heute auch witzigerweise meine Hausaufgaben gemacht, du hattest mir Hausaufgaben aufgegeben, ich habe sie gemacht. Und was mir eben bei ChatGPT auch fehlt in dem Thema ist, dass du halt wirklich da direkt so dieses Frontend, also so ein Einblick halt, wie sieht das aus? Und ich glaube, das ist nochmal so ein richtiges Wow, was ich jetzt direkt als To-Do, als nächste Hausaufgabe für nächste Folge habe, dass ich mich damit mal ein bisschen auseinandersetze und mal vielleicht ein paar Spiele aufbaue.
Geil, dass du dir selber direkt Hausaufgaben machst, finde ich super.
Ja, ich bin ja sozusagen immer noch manchmal ein lernbegeisterter und motivierter Mensch, dementsprechend aber wenn du das jetzt so abschließt, wäre das für dich so das Thema, wo du sagst, krass, weil ich glaube, am Ende, sind wir mal ehrlich, dieses hier vielleicht emotionaler geschrieben oder dann Wording anders gemacht, anyway, jetzt von diesem mindblowing Effekt ist das schon eigentlich was Krasses, da musst du jetzt ja mal Playground-mäßig vielleicht was anderes nachgezogen werden, auch von OpenAI meiner Meinung nach, ne, wenn das jetzt so ein, weil das ist ja schon ein Gamechanger, wenn du dann direkt schon siehst, was du baust, sozusagen mit der Maschine.
Ja, und vor allen Dingen, weil du es auch editieren kannst mit Text. Und ich hatte erst letzte Woche zu meiner Frau gesagt, ich glaube, dass wir in Zukunft immer mehr Menschen, natürlich auch nochmal so ein bisschen Bubble-abhängig, werden ihre eigenen kleinen Tools bauen, weil es ist einfacher als jemals zuvor. Und wenn du mal verstehst, was du halt machen kannst, dann brauchst du halt auch keinen Entwickler für ein kleines Tool, wo du sagst, boah, das ist mein Use Case, der spart mir vielleicht irgendwie eine Stunde Zeit in der Woche. Da will ich aber jetzt nicht irgendwie einen Entwickler für zahlen, der dann 1.000 Euro kostet. Und es gibt kein Tool im Web, was das tut, deswegen mache ich es manuell. Sondern wir werden immer mehr befähigt, auch mit solchen Tools halt unsere kleinen Projekte zu bauen. Und ich glaube, sobald man mal realisiert hat, was für Möglichkeiten damit hat, dann wird das auch immer mehr dazu gehen, dass wir eigene kleine Tools uns bauen. Und je nachdem, wie sich die Plattform auch entwickeln, vielleicht auch immer umfangreicher.
Ja, oder halt einfach die Möglichkeit hat, kleine Add-ons in unserem täglichen Gebrauch, wie eben die Hausaufgabe mit dem eigenen Chrome-Plugin. Das ist ja wirklich erschreckend einfach. Also, und da kommen wir später noch dazu.
Ein Punkt habe ich noch zum Claude-Thema. Auch um mal so ein bisschen die Richtung zu deuten, wo es hingeht. Es gibt ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Claude Engineer. Und was du damit machen kannst, ist ein bisschen nerdig in der Kommandozeile, relativ easy machbar. Du sagst, ich möchte ein Projekt haben, was beispielsweise YouTube-Videos runterlädt, mir das dann transkribiert und so weiter und so fort. Das Ding baut dir nicht nur das Skript für dieses eine, die eine Python-File, sondern es baut dir das komplette Projekt aus. Das heißt, er stellt auf deinem Rechner eine Ordnerstruktur, was für Ordner du brauchst, was für Dateien du brauchst. Er stellt auch die Dateien, die Inhalte, das komplette Skript, aber halt on the fly mit Claude und da halt nicht nur eine Datei, sondern das komplette Projekt quasi. Natürlich noch nicht final, aber es ist halt eine Sache, die Open Source von jemandem, von einer Person irgendwie entwickelt wurde. Und ich glaube, dann wird es halt spannend, wenn wir nicht nur sagen, wir haben das eine Skript, was erstellt wurde, sondern wir haben das komplette Projekt mit Icons, mit HTML, mit Frontend, mit sonst was. Dann wird Programmieren, glaube ich, noch einfacher zugänglich für viele. Genau, das war nochmal mein Take am Ende.
Ja, perfekter Take, überleitend auch zu dem Thema, was, glaube ich, der NVIDIA CEO in einem Instagram-Reel, was mir irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie in den Feed gespült wurde mit dem Thema, dass die in Zukunft die Kinder nicht mehr coden lernen müssen, war dann auch so ein bisschen, sag ich mal, sehr hämisch, aber würde das ja unterstreichen, was du jetzt gerade abschließend gesagt hast für das Claude-Thema, im Endeffekt für jeden zugänglich. Und das ist ja das Schöne, warum wir über so Themen immer wieder reden, was ist spannend uns dazu treibt, uns damit auseinanderzusetzen. Und überleitend zu dem vielleicht, haben wir ja heute schon angekündigt, dass es die große Folge der Battles wird. Mein kreatives Herz ist natürlich auch nerdig, aber vor allen Dingen auch visuell. Und jetzt kommen wir zu dem Video-Battle-Thema, was natürlich in jedem Feed ist. Und Achtung, wir haben das Wort noch kein einziges Mal heute verwendet. Es ist eine richtig geile Folge, das ist noch nicht verwendet. Ein richtig spannender Kampf der Giganten. So. Also, erzähl, du hast Runway getestet. Schieß los.
Natürlich, ich habe alles getestet, aber du ja auch. Deswegen bin ich gespannt, was auch dein Take dazu ist. Genau. Video Battle, ich glaube, so aus meiner Meinung nach gerade drei und ein versteckter Player am Markt. Ich weiß gar nicht, wen ich als versteckt machen soll, aber ich probiere es einfach mal. Wir haben Runway mit der aktuellen Gen 3 Version, aktuell noch Text zu Video. Sehr geil. Wir haben heute die Folge Dienstag aufgenommen, seit Montag für alle verfügbar am Standardplan. Erstaunlich zuverlässige Text-zu-Video-Möglichkeiten. Das war's noch von den Features, mehr kommt noch. Wir haben Luma Labs, die ja plötzlich ihr eigenes KI-Modell oder ihr eigenes Videomodell rausgebracht haben. Auch finde ich schon ganz geil, auch mit so Features wie Keyframes, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können. Wir haben Sora, was ich jetzt mal nicht als versteckt machen würde, aber das kennen wir alle, von OpenAI, die aber irgendwie nicht aus der Pötte kommen. Bis auf ein paar Kreativagenturen darf er da noch keiner richtig ran. Und wir haben noch keinen Eindruck, wie gut das dann wirklich am Ende des Tages ist. Und so ein kleiner heimlicher Favorit von mir, habe ich auch letztens bei LinkedIn vorgestellt, Kling aus China, angedockt an ein Social Network, dementsprechend erstaunlich gut bei Videos, Text zu Video und Image zu Video, die mit Essen zu tun haben. Also Sachen, die Leute trinken oder auch Nudeln, die gegessen werden. Boah, richtig gut, was da klingen kann. Ist halt also chinesisch, deswegen hat man da eine kleine Barrikade irgendwie ranzukommen. Aber alles getestet. Wenn ich mal einsortieren müsste, von dem, was man nutzen kann, würde ich sagen, gefühlt Runway auf 1, Kling auf 2 und Luma auf 3. Wie sieht's bei dir aus, Max? Was ist dein Take zum Video-Battle?
Ich habe nur Runway getestet heute und Kling bin ich auf irgendeiner Positionswarteliste, die ich jetzt durch dich nochmal gelernt habe, wie man das nochmal besser nachvollziehen kann, also noch nicht getestet. Und Luma habe ich natürlich sehr viel ausprobiert und war kurz davor, meinen Laptop aus dem Fenster zu schmeißen, weil mir das viel zu lange dauert, bis daraus generiert wird, sozusagen. Also ich muss sagen, es wird richtig schön, es wird richtig spannend, wir können richtig guten B-Roll und auch echt, ich glaube immer noch nicht an dem, sag ich mal, Kinofilm aus der Dose. Und da hatten wir in den ersten Folgen ja schon drüber diskutiert, wie das wird. Du kennst ja, glaube ich, noch die These, die ich hatte mit dem Thema Stock-Images und Video-Images und B-Roll. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe als alter Geschichtsnerd in Italien seiend, wie war das nochmal mit diesem Bello Gallico, den man mal in Latein lesen musste? Caesars Krieg in Gallien. neben Asterix und habe erstmal mit Perplexity AI mir so ein bisschen die wichtigsten Informationen gepackt. Habe dann aus Perplexity AI mir die bei ChatGPT, ich habe ja damals schon bei den ersten GPTs, die man ja basteln konnte, schon so einen Image-Prompter gebaut für Midjourney, der mir so ein bisschen die guten Prompts baut mit guten Einstellungen und so, und habe dann auf Basis von dem ihm erklärt, hey, pass mal auf, ich will jetzt eine Bilderreihe aus Caesars sozusagen Leben haben und würde das gerne bebildern in 3, 4, 5 Schritte. Stell mir mal pro Schritt bitte ein Bild etc. pp. Plus beachte auch noch, dass man natürlich noch die Kamerafahrten gegebenenfalls optional mit dazu geben könnte, noch separat, okay? Also es kam oben der Prompt, unten kam noch die Kamera, Angles und so. Hab die Bilder bei Midjourney gebaut, Qualität über Midjourney brauchen wir nicht diskutieren, super, wow, mindblowing. Dann pack's bei Luma rein und dann große erstmal, weiß ich nicht, ich glaube so 5000 Heuballen sind bei mir vorbei, bis da irgendwas passiert ist, weil natürlich dieses Queue in dieser kostenlosen Version so ewig dauert. Als es dann da war, war es wieder kurz so, habe ich mich kurz wieder gefreut, wie so ein kleiner Junge, weil ich so, boah, krass, sieht ja echt krass aus. Und dann noch mit dem Keyframe und dann aber so, ja, okay, ich komme dann morgen wieder und dann schaue ich es mir morgen an, wenn es generiert ist. Also, was ich meine ist, und ich hab natürlich nicht die Premium-Version mir gekauft, aufgrund von der Enttäuschung von sozusagen der Generierung, der Dauer der Generierung eines Videos, dass ich sagen muss, Luma hätte krasses Potenzial, aber durch diese Generierungsdauer der Sequenz, weiß ich nicht, ist halt irgendwie, da vergeht der Spaß. Wenn man mal dann was sieht, muss ich schon sagen, fand ich schon für die Sachen, die jetzt ich, in diesem Beispiel habe ich jetzt geschafft, 3 Szenen zu bauen von Caesar, aus Rom raus, über die Alpen und was weiß ich was so, war schon cool und war schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, der große Pain ist die Generierung des Bildes und also des Videos, und das hat mir alles zu lange gedauert, und Runway war ich heute auch so, krass, wenn jetzt noch sozusagen dieses Video to Image kommt, also das gleiche Spielchen würde ich jetzt dann auch dann so durchspielen wieder mit Runway, dann könnte ich mal berichten bei den nächsten Updates folgen, ob sozusagen der Frust genauso groß war oder nicht, was das betrifft.
Ja, ich glaub, da haben natürlich alle Tools ihre verschiedenen Stärken. Also ich muss sagen, Runway hat's von der Qualität und von der Zuverlässigkeit auch von Bewegung für mich echt einen Eindruck hinterlassen. Also wenn du als Beispiel, du kannst die Kamerafahrten auch übers Prompting viel besser steuern. Und was ich total spannend finde, das hatte ich jetzt bei keinem Modell so gut gesehen, vor allen Dingen nicht, was wir nicht vergessen dürfen, Runway ist gerade nur Text zu Video.
Genau.
Und ich finde, das hat man bei Runway in der vorherigen Version gesehen oder auch bei Luma. Sobald man Image-to-Video hat, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hat man eine ganz andere Qualität, finde ich. Und was Runway jetzt schon gut kann im Text-zu-Video-Bereich, ist auch Text. Also du kannst Movie-Intros, sag ich mal, mit wo die Kamera über ein Wort entlang fährt oder was habe ich gemacht, das Wort in Flammen steht, über dem Meer schwebend, und dann gibt's eine 360-Grad Drohnenbewegung drumherum. Das ist natürlich nicht immer perfekt. Klar, ist immer ein bisschen Zufall. Aber auch deutsche Wörter oder generell Wörter bleiben bestehen. Und das finde ich schon echt ganz geil. Von daher, ich war ja immer Runway-Fanboy. Und ja. Ich glaube, da, wenn die Features hinzukommen, ich habe auch gehört, 1080p soll damit auch gehen. Genau, auch ein wichtiger Aspekt noch bei Runway. Wir kennen das ja, alle KI-Videos sind 5 Sekunden lang. Bei Runway sind sie 10 Sekunden lang. Per Default. Also auch hier wird das nochmal spannend. Aber Max, so aus deiner kreativen Brille, total cool, wir können jetzt alle Szenen gefühlt, die wir uns vorstellen können, immer besser aus Text oder aus Bildern erstellen. Glaubst du, das geht über B-Roll hinweg? Wir hatten ja als Beispiel den Film von Toys R Us auch mit Sora gemacht. Glaubst du, das ist was Marken mehr nutzen werden, komplett KI-generierte Filme, oder glaubst du, das wird über, wir machen halt ein bisschen B-Roll dazu, aber haben immer noch ein Studio oder ein Film-Setup, nicht hinausgehen?
Also ich glaube, das wird schon kommen. Also es wird sicherlich Cases geben, bei dem komplett das Video mit KI generiert sein wird. Ich glaube, also um jetzt nochmal kurz mein Beispiel mit diesem Geschichtsthema zu nehmen, man sieht halt schon, also wenn jetzt ein Historiker kommen würde, der würde sagen, ja, also die Uniform war nicht richtig und geschichtlich gesehen ist das ja alles falsch und na. Das heißt, da für solche Sachen wahrscheinlich schwierig. für so klassische, sag ich mal, Tourismusverbände, indem sie dann sozusagen ein paar Fotos aus der Region mit dazu packen und dann da Kamerafahrten. Also ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen dann eine große Chance ist. Genauso wie Beispiel bei Luma habe ich schon dann auch Produktfotos mal von einem Kunden mit einem Hintergrund mal hochgeladen und einfach mal so eine Kamerafahrt animiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch für Produkte generell da einfach so eine neue Art von Look entsteht, der, weiß ich nicht, der halt einfach mitgedacht wird in einer Vermarktung einer Marke auf digitalen Plattformen. Das heißt, so wie wir jetzt heutzutage Social Media auch in der Kommunikationsstrategie im Mix drin haben, jeder weiß es, es ist doch wichtig. Und wir haben es zum Beispiel auch gerade TV-Produktionen oder Kinoproduktionen, die wir begleiten, bei der wirklich dann jetzt auch versucht wird, in der Produktion für, sage ich mal, das Projekt XY, das Social nicht einfach, Social ist einfach nicht irgendwie ein Trailer, der dann geteilt wird oder behind the scenes vom Praktikanten irgendwie das Set gefilmt, sondern das Konzept basiert darauf, dass der Content wirklich auch mitgedreht wird, während sozusagen der Film oder das Ding passiert, weil eben verstanden wird, es ist wichtig und es gehört dazu. Und so eine Art zu denken, glaube ich, wird da auf jeden Fall kommen, dass vielleicht Produktdesigner, Produktentwickler sagen, hey, Moment mal, vielleicht zeige ich mein Produkt mit einem AI-generierten Video im Online-Shop irgendwie geiler. Also da, glaube ich, kann man schon viel machen, so Spielereien. Am Ende ist es, glaube ich, so, dass die Akzeptanz wird nur der Verbraucher bringen. Wenn es der Verbraucher nicht merkt und wenn es dem Verbraucher am Ende scheißegal ist, sorry, wenn ich sag, dann wird es jeder machen, weil es einfach kostengünstiger ist. Und wenn die Qualität nur einigermaßen so ist, dann warum nicht? Dann du eröffnest ja sozusagen eigentlich auch da kleinen Unternehmen. Wir denken ja immer nur mit große Brands, große Agenturen, große Konzerne. Aber jetzt mal, nimm mir mal den Friseurladen, den du vorhin so witzig in der Vorbestellung hattest mit dem Router bei dir. Der Friseurladen kann jetzt einfach mit AI irgendwie coole Social Clips basteln, um irgendwie sein Angebot zu machen, wo, sagen wir mal, du vorher vielleicht irgendeinen krassen VJ gehabt haben musst, der, weiß ich nicht, wenn er nicht von der Filmhochschule kommt, irgendwie trotzdem ein paar Euros kostet und dann irgendwie mit seiner Sony Alpha 7 durch diese Ding läuft und alles ist so fresh und alles sing und dementsprechend glaube ich schon, dass es auch eine Chance ist für kleinere Unternehmen, da ein neues Tool zu haben und eine neue Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Also ich finde es da eigentlich ähnlich wie damals bei Social Media, dass sozusagen ja nicht mehr über TV oder über Out of Home gegangen werden musste, sondern du jetzt mit einem eigenen Kanal eine Zielgruppe ansprechen konntest. Also ich sehe das schon so als Chance.
Mega guter Punkt, gerade auch für, wie du sagtest, die großen Brands mit riesengroßem Kapital. Und ich meine, wenn wir uns mal überlegen, worüber wir sprechen, das ist total banal, dass wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir können irgendwelche Szenen, die wir uns vorstellen, in so ein Webinterface eingeben und wir bekommen da Filme und Traum. Bilder sowieso.
Mein Traum.
Wie als krass kind wir uns schon. Dran gewöhnen.
Ja, mega geil
einfach. Das ist echt crazy. Also ich glaube, es wird langfristig auch für Kreative wahrscheinlich eher so der Punkt, wir werden immer andere Tools haben, es wird immer ein Runway geben, was irgendwas kann, es wird immer ein Luma geben oder was auch immer noch kommt. Ich glaube, am Ende des Tages ist das halt ein super Werkzeugkoffer, der gerade entsteht und man muss halt einfach lernen, wofür nutze ich ein Luma? Wahrscheinlich, wenn ich viel Zeit habe und die Keyframe-Funktionalität nutze, wofür nutze ich ein Runway? Wo sind da die Stärken? Und ich glaube, also für mich, ich bin jetzt nicht so der krass Kreative wie du, auch wenn ich das ganz, ganz früher mal gelernt habe, aber ich glaube, es entsteht ja vielmehr eine komplett neue Schaffenswerkbank für so kreative Menschen, als wenn man sagt, da geht irgendwas weg.
Also ich finde eher, ich finde, du sprichst es an, weil ich finde, am Ende macht trotzdem der Mensch die Musik. Ja, also es ist für jemand, der in der kreativ ist, der egal ob er jetzt Social, digital, egal was, ist es eigentlich ein Geschenk, weil die Idee beginnt im Kopf. Natürlich kann jetzt der 500. sag ich mal, ohne noch Front an die großen, der 500. Heimatspot in dem gleichen Style, weil er halt funktioniert, okay. Aber wir sind inspiriert worden von dem Spot. Okay, du kannst ja Dinge trotzdem entwickeln und ich entwickle sie bei mir, so wie wahrscheinlich alle Leute, die ein bisschen kreativ sind, eben irgendwie vorm Auge. Und wie du es gerade gesagt hast, du hast ein Interface, bei dem du deine Vorstellungen irgendwo reindonnern kannst. Ob die dann am Ende perfekt runterorchestriert sind und daraus ein Blockbuster entsteht. Nein, aber allein, dass du die Möglichkeit hast, deine wirren Gedanken da irgendwo reinzudonnern und dann zu schauen, was rauskommt, bebildert, das ist einfach unfassbar eigentlich. Also ich finde es mega gut und mir macht es mega Spaß. Und ja, wie gesagt, also ich war da so, bei diesem Luma-Thema dann, wo ich dann wieder draufgegangen bin, boah, krass, der ist jetzt einfach mit einer Drohnenfahrt über irgendwie das halbe Heer von Caesar drüber gefahren. Ob jetzt dann die Soldaten richtig waren oder anyway, aber ist schon krass. Und ja, also ich glaube,
ich bin auch gespannt, wohin das Qualitätslevel noch geht. Also natürlich haben wir jetzt immer das Gefühl, geht immer weiter, ob wir irgendwann so ein Plateau erreichen, wo man sagt,
ja, boah, ich glaube schon,
noch mehr Rechenleistung. Mal schauen.
Ich glaube schon. Ich glaube, es wird ein Kostenthema werden, dass das wahrscheinlich erst, dass es dann irgendwie dann auch anders wird. Aber ja, also so viel zum Thema Video. Also haben wir da einen ganz klaren Favoriten. Ich habe Kling nicht ausprobiert, deswegen würde ich jetzt mal Runway auf 1 setzen, Luma auf 2 und Kling auf 3, aber einfach nur, weil ich es nicht ausprobiert habe. Ich werde es vermutlich ändern, sobald ich es einmal getan habe.
Und vielleicht haben wir ja irgendwann auch mal Sora zum Testen. Mal schauen, ob mir Alter in die Pötte kommt gehustet. Und sich erstmal.
Ja.
Aber wir haben noch ein Battle mitgebracht eigentlich.
Ja.
Also zwar nicht Hauptdinge, aber auch noch ein anderes Battle. Nicht so schön. Magst du vielleicht mal sagen, worum es geht? Da hast du gerade fast schon eine gute Überleitung gemacht. Der Mensch macht die Musik. Thema Musik. Was geht da gerade ab?
Ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wissen ja, dass Jens und ich sehr musikaffin sind und oft über Audiogenerierungs-KI sprechen. In dem Fall haben wir auch schon Favoriten. Udio ist der große Favorit von Jens. Suno war so mein Favorit. Ja, die haben jetzt ein paar juristische Probleme, würde ich mal sagen, Jens, oder was hat's auf sich?
Ein paar ist gut. Also, beide von dir erwähnten Tools, um KI-Musik zu generieren, in für mich immer noch erstaunlich geiler Qualität, also ich feiere es immer noch hart, sind jetzt von, glaube ich, den größten Plattenlabeln dieser Welt. Ich glaube, wenn man sich einfach mal abzählt, kann man, also guckt, was sind die größten, die sind, glaube ich, mit dabei, UMG, Sony, Warner etc., haben jetzt beide Tools oder bei der Plattform verklagt, weil sie wohl sehr viel Musik gefunden haben auf der Plattform, die sehr, sehr nah an Originalen waren. Und es gibt auch öffentliche Gerichtsdokumente, wo dann auch die entsprechenden Links nochmal sind zu den Songs auf den Plattformen. Und die waren bis vor einer Woche auch sogar noch live. Weiß nicht, ob sie aktuell noch live sind, müsste man mal schauen. Und da sind dann wirklich Songs, sowas wie Last Christmas. Das klingt schon sehr, sehr nah an die Originalstimme und auch an den Aufbau. Da hat halt jemand sich den Spaß gemacht, hat den Prompt halt irgendwie angepasst, hat halt die Original-Lyrics reingepackt und dann hast du halt ein sehr nahes Musikstück, was da gerade generiert wird. Und das finden die Plattenlabel halt nicht so geil gerade und versuchen da halt jetzt irgendwie gegen vorzugehen. Und ich hatte mal nachgelesen, Schadensersatzansprüche in Höhe von bis zu 150.000 US-Dollar pro verletztes Werk, sofern die Verstöße vorsätzlich begangen wurden. Also hier, ich wiederhole es gerne, spannend. ich weiß aber, also meine Hoffnung ist, dass man hier eine Einigung findet. Also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass die Plattenindustrie so vielleicht einen zweiten Napster-Moment sieht und Angst hat, dass das Ding vorbeizieht, ohne dass sie da
profitieren.
Genug Cash, genau, du sagst es, profitieren. Das ist so ein bisschen meine Vermutung und das wird sicher noch Monate dauern, bis da irgendwie eine Entscheidung getroffen wird. Aber es war für mich aber ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit. Also es war ganz klar, ich meine, wenn irgendwo was verklagt wurde, war es meist die Plattenlabels, die da irgendwie vorangetrieben wurden. Von daher war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis da auch irgendwas passiert. Und das haben wir jetzt, den Salat.
Ja, also ich möchte nicht so viel sagen. Wir haben ja unseren juristischen Sidekick immer dabei. Aber vielleicht mal dazu. Also ich glaube, du hast es richtig zusammengefasst. Ich glaube, die Angst ist natürlich groß, plus meiner Meinung nach auch irgendwie die Naivität, weil jetzt, wie du es gerade beschreibst, es fällt mir irgendwie Schuppen von den Augen. Ja klar, du kannst ja eigentlich jeden frei zugänglichen Song, den du vielleicht cool findest, eins von deinen Lieblingssongs, sag ich jetzt mal, einfach die Lyrics nehmen und da reindonnern und ein bisschen abändern.
Klar.
Und dann habe ich halt den Max Jens Remix von, weiß ich nicht, 50 Cent Windows-Shopper, KI-Shopper, und ist halt aber der gleiche Text, ein bisschen angepasst. Ja, krass, dass das da eigentlich auch so einfach geht. Plus, ich glaube, also wenn ich die Plattenlabels wäre, nee, wenn ich wenn ich die Autogeneriere, würde ich denen eher so eine Art, hey, lasst zusammen verbrüdern und verschwestern und ihr partizipiert an uns und wir haben praktisch ein neues Werkzeug für Musikschaffende entwickelt und eher in die Richtung denken. Ja. Und ihr profitiert von jedem generierten KI-Song und KI-Musik und dann würde ja aber wieder das Thema kommen, ist er dann doch schützbar, weil, also, ich glaube, wenn das durchgeht, können die natürlich ihren Laden zusperren, ne? Also, was hast du geschrieben? Irgendwie Udo generiert 10 Sekunden pro Sekunde 10 Musikdateien.
Ja, also das ist einiges, was dabei rauskommt. Ja, das kannst du halt mit keinem Fun in dieser Welt wahrscheinlich irgendwie koppeln. Ich denke auch so ein bisschen, dass das wahrscheinlich die Taktik ist, also dass man da irgendwie ein Agreement findet. Zudem halt auch das Problem ist, dass ja diese ganzen Musikstücke, die in dem Trainingsdatenmodell drin sind, das wurde ja nie offengelegt, womit die trainiert wurden. Und das zeigt natürlich, wahrscheinlich haben die einfach alles, was nicht bei 3 auf dem digitalen Baum ist, halt einfach gescraped haben und irgendwie in das Trainingsdatenmodell mit reingepackt haben. Und das ist natürlich die Frage jetzt, ob man das irgendwie unter Fair Use packen kann oder nicht. Mal schauen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Max, wir haben ja unseren rechtlichen Sidekick hier, unsere kleine Legal-Ecke. Oliver, Frage an dich. Wie schätzt du diesen Case ein? Gerade auch mit Plattenlabels, die ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch gegen solche Entwicklungen sich behauptet haben oder behaupten wollen. Glaubst du, dass das die Musikerstellung verändern wird? Glaubst du, dass da auch unter dem Thema Fair-Use-Prinzip die Plattenlabels überhaupt eine Chance haben? Oder siehst du eher wirklich das Problem wirklich in dem Trainingsdatenset, was beide Tools da so angehäuft haben und damit jetzt kommerziell einiges an Reichweite auch generieren? Wie siehst du das so?
Ja, moin ihr beiden. Vielen Dank, dass ich immer so nett bei euch gefragt werde, um meinen Legal-Senf dazu zu geben zu euren spannenden Podcast-Folgen. Also in der Tat, Udio und Sono sind beide verklagt worden in den USA von den Major Record Labels, also von den großen Plattenfirmen. Bei den Klagen geht es jeweils darum, dass die Major Record Labels sagen, der von euch in euren KI-Tools verwurstete Content, der ist von uns urheberrechtlich geschützt. Das heißt, unsere Artists, die Musik gemacht haben und wir mit unseren Record-Label-Rechten, wir wollen gerne verhindern, dass ihr kostenlos unsere KI trainiert, ohne unsere Zustimmung, ohne uns dafür zu bezahlen. Und der Hintergrund ist natürlich ganz klar, wenn jetzt künftig KI-Tools sich bedienen dürften, also wenn das rechtlich legal wäre in den USA, ich komme gleich dazu, wo es vielleicht legal ist, nämlich in Europa, wenn das also möglich wäre, dann hätten natürlich die Major Record Labels und auch die Artists künftig Schwierigkeiten, sich zu refinanzieren. Und sie würden vor allem letztlich dazu beitragen, dass ein neues Tool entstehen kann auf der Kreativität der ganzen Welt, in diesem Fall in der Musikwirtschaft. Und abbekommen würden aber Dritte was, nämlich diejenigen, die die Modelle betreiben. Also sprich, jemand nimmt sich kostenlos generierten Content von Künstlern und verdient damit selbst Geld, also Udio und Suno. Und das, so sagen die Labels und auch die entsprechenden Interessensvereinigungen, das sei doch sehr uncool. Es gibt also auch einige Künstler, die natürlich sagen, sie sind uninteressiert daran, dass kostenlos ihre Musik verwurstet wird in irgendwelchen Tools und am Schluss Output generiert wird, und das ist der zweite Angriffspunkt, Output generiert wird, der ihren eigenen Werken sehr ähnlich ist. Und das ist hier ganz entscheidend zu differenzieren. Also es gibt auf der Ebene des Inputs, also des KI-Trainings, den Vorwurf der Record-Labels, die sagen, liebe KI-Tools, ihr habt keine Rechte, das zu nutzen und zu verwursten. Was ihr dort tut, ist eine Benutzung dieser Musik zu Zwecken, die wir als Rechteinhaber nicht freigegeben haben und für die wir auch kein Geld sehen. Gleichzeitig gibt es eine zweite Ebene und die ist natürlich viel kritischer, nämlich wenn auch Output generiert wird und der Output jetzt dazu führt, dass einzelne Stücke wiedererkannt werden. Die Klagen sind beide in den USA anhängig und da kann man sich schon vorstellen, geht es natürlich in erster Linie um Schadenersatz, um sehr, sehr viel Schadenersatz. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um Unterlassung, also um Verhinderung, dass künftig diese KI-Modelle entsprechend genutzt und trainiert werden dürfen. Die Frage, die euch wahrscheinlich mehr interessiert und eure User, ist nicht, ob Udio und Suno verklagt wird, sondern ob die User möglicherweise in rechtliche Schwierigkeiten kommen können, wenn sie die Tools weiterhin benutzen. Und da ist für mich relativ deutlich im Moment, trotzdem nutzen. Also ich mache es jedenfalls. Ich benutze die weiterhin. Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass die KI-Tools mit illegalen Daten trainiert worden sind. Ich weiß nicht, wie sie trainiert worden sind. Insoweit kann ich auch erstmal meine Augen verschließen. Solange ich keinen Output generiere, der irgendwelchen anderen urheberrechtlich geschützten Inhalten ähnlich ist oder identisch ist, sehe ich mich da in einer stabilen Situation. Klingt für einen Anwalt erstmal schräg, dass ich einfach mal voraussetze, dass sie legal trainiert worden sind. Aber selbst wenn sie nicht legal trainiert worden sind, könnte ich mich auf die Situation berufen, dass ich ja keinen illegalen Output produziere. Das heißt also, meine Nutzung der Tools, die beschränkt sich auf möglicherweise illegalen Output. Aber mit dem Input selber habe ich nichts zu tun, auf den habe ich keinen Einfluss. Und deshalb nutze ich nur ein Tool, enable aber auch kein weiteres Copyright Infringement, jedenfalls nach meiner Lesart. Das sollte aber bitte jeder, wie immer, für sich selbst rechtlich bewerten. No legal advice, ist ja völlig klar. Das Training von KI-Tools ist in Europa, jedenfalls nach aktuellem Stand der Literatur, der Wissenschaft und der auch Rechtsprechung, auch wenn es wenig dazu gibt, ist urheberrechtlich privilegiert, wenn es so funktioniert, wie es zu funktionieren hat, nämlich dass bei einem Scrapen oder bei einem Crawlen von öffentlich verfügbarem Material Daten, Muster und Informationen gesammelt werden. Es geht nicht darum, dass KI-Tools etwas runterladen, kopieren und reproduzieren dürfen, aber sie dürfen anhand der zur Verfügung stehenden öffentlichen Informationen Muster erkennen und dann Output auch generieren, basierend auf diesen Informationen, wie gesagt, nicht reproduzieren, sondern etwas generieren. Das spricht, man kann aus den erlernten Mustern etwas Neues schaffen. Und diese ausdrückliche Privilegierung, die findet sich im amerikanischen Urheberrechtsgesetz nicht. Dort muss man auf solche Dinge wie Fair Use oder Transformative Use oder wie auch immer eine sonstige bereits bestehende Privilegierungsform zurückgreifen. Das tut Udio, das tut Suno natürlich auch. Ich kenne die Klageerwiderung noch nicht, die sind bei Gericht noch nicht eingereicht. Aber das ist die Verteidigung, die man bereits jetzt in den öffentlichen Statements lesen kann. Also, wir werden gespannt beobachten, wie die Klagen sich entwickeln. Wir gehen davon aus, dass es entsprechende Klagen jedenfalls aktuell in Deutschland und in Europa nicht geben wird, wegen dieser besonderen Privilegierung, Klammer auf, die gibt's in UK auch, die gibt's auch in Japan und in anderen Ländern, Klammer zu. Und wir schauen uns diese Rechtsstreitigkeiten sehr aufmerksam an. Und in der Zwischenzeit, ich jedenfalls benutze fleißig Suno auch weiter.
Ja, wie immer sind wir wirklich dankbar, dass wir so einen authentischen Sidekick haben. Danke dafür. Und ich glaube, abschließend zu dem Thema können wir sagen, es bleibt, Achtung, spannend, wie sich das entwickelt. Dementsprechend kommen wir zu unserer anderen wichtigen Rubrik.
Use Case der Woche.
So, Jens, du hast wieder Hausaufgaben gemacht ohne Ende.
Ja, ich meine, ich habe ein bisschen reduziert, weil sonst wäre die Folge, glaube ich, definitiv zu lang gewesen, auch wegen der Battle-Intro-Sache. Aber ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die ich ganz spannend finde. Gerade schon erwähnt, Toys R Us hat einen ersten KI-Werbespot mit Sora gemacht, kann man sich mal anschauen, ist ganz cool, um zu sehen, dass auch Brands sich da ausprobieren dürfen, auch mit Sora, und nochmal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, ist KI-Video und vielleicht ein KI-Werbespot für meine Brand oder auch so generell mal vielleicht ein Thema in der Zukunft. Ansonsten von OpenAI zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch mitgebracht habe. Einmal ist die Desktop-App von OpenAI, also für Mac aktuell, jetzt für alle verfügbar. Aber Vorsicht, ist nicht so geil. Also wir haben da noch ein paar Shortcuts, die ganz gut funktionieren. Der Aufbau ist ganz nett, aber es ist doch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie der krasse Mehrwert, den man dann hat auf dem Desktop im Vergleich zur Webansicht. Zu denen da hat auch natürlich keine kleine Plugins funktionieren. Der zweite Part von OpenAI, den ich mitgebracht habe, ist leider ein bisschen traurig, dass das Voice-Modell wird verschoben. Nachdem ja OpenAI das GPT-4o Voice-Modell angekündigt haben, was ja sehr emotional und sehr ja auch unterbrechbar, also richtig auf nochmal einem ganz anderen Level sich bewegt hatte, angekündigt haben und gesagt haben, es kommt in den nächsten Wochen, haben sie jetzt nochmal ein bisschen zurückgerudert und werden es jetzt erstmal für eine kleine Alpha-Testgruppe ausrollen. Wie groß sie ist, etc., ist auch noch nicht geplant. Und dann wohl für alle ChatGPT Plus-Nutzer bis Herbst, aber abhängig von internen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen oder Zulässigkeitsprüfung. Also hier müsst ihr euch noch mal ein bisschen auf das Voice-Modell leider gedulden, noch ein bisschen warten. Ich freue mich auch schon drauf und bin vor allen Dingen auch gespannt, ob es so performant ist und auch so schnell wie halt auch in den Demos. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Dann noch zwei kleine Punkte, dann bin ich auch durch. 11 Labs, bekannt für ja, synthetische Stimmen, geklonte Stimmen, sehr cooles Tool. Und auch, was sie angekündigt haben übrigens, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, auch Eleven Labs wollte ja mal KI-Musik machen. Können wir vorstellen, dass sie das vielleicht mal ein bisschen gerade auf Eis gelegt haben und gesagt haben, wir machen dann gerade eine kleine Pause rein und gucken, wie sich das ganze Thema rechtlich entwickelt. Aber Eleven Labs hat eine Reader-App vorgestellt und die aktuell noch nicht in Deutschland verfügbar, aber ermöglicht sie auf dem Handy, alle möglichen Sachen vorlesen zu lassen, aber halt mit synthetischen Stimmen, die gut klingen. Das heißt, Webseiten, PDFs, irgendwelche Newsletter, die du hast, generell Textinhalte, kannst du dann über die App noch bequemer vorlesen lassen. Und wenn die das performant hinbekommen, dann kannst du aus allem, was du hast, quasi dir einen kleinen Podcast machen. Das wäre schon ziemlich, ziemlich nice. Und last but not least, Magnific AI, bekannt für Upscaling, also die Auflösung von Bildern per KI vergrößern, hat mit dem Relight-Feature für mich was Krasses rausgebracht. Also eigentlich klingt der Relight erstmal, es geht nur um eine Neubelichtung, aber es kann meiner Meinung nach so viel mehr. Was du machen kannst, du kannst ein Bild reinladen und dann kannst du das komplette Setting von diesem Bild mit einem Prompt oder einem Referenzbild oder, wenn du richtig tief drin bist, mit einer Light Map, also einer Definierung von Licht, verändern. Und ein Use Case, der extrem gut funktioniert, ein Kumpel hatte mir ein Bild von einer großen, aufstellbaren Fasssauna geschickt und ich habe mit Prompts einfach mal das komplette Setting geändert und habe den Hintergrund zu einer Wüstensituation, zu einer Ritterburg, zu irgendwas in der Galaxis auf dem Mond geändert.
Mega.
Und es ist halt nicht nur, dass der, weil ganz ehrlich, ich meine, Hintergründe ändern ist jetzt kein Highlight mehr, das machst du in Photoshop relativ schnell, freistellen, Hintergrund ändern, fertig. Aber es wird halt das komplette, die komplette Belichtung halt auch noch mit geändert. Das heißt, in der Mondsituation ist das Ding halt dunkler. Im Sahara hast du halt nochmal andere Belichtung, andere, also es sieht wirklich natürlich aus für Produktbilder. Krasses Ding. Und es dauert, das würde ich vorhin, Max, halt keine 20 Minuten, sondern 20 Sekunden vielleicht eher, wenn sogar ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel Laster gerade drauf ist. Also mega cool, gerade für Produktfotos, erstaunlich gut. Und auch das natürlich wieder kombinierbar mit beispielsweise den Keyframes in Luma Labs. Also hier für Kreative definitiv was zum Ausprobieren. Gibt es keine kostenlose Version. Ich glaube, startet bei $39, glaube ich. Aber mal zum Testen lohnt sich das definitiv. Kann man viel Zeit mit sparen, wenn das für einen ein Thema ist. Das waren meine Update, Max. Aber du hast auch noch was mitgebracht, oder?
Yes, habe ich auch noch. Ich habe eigentlich nur zwei kleine Sachen dabei. Einmal als Videomensch oder der sehr viel Filme konsumiert und verbraucht, als Kind schon, bin ich natürlich immer, was das Thema Kino und KI so ein bisschen interessiert. Da gibt's ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in den ersten Folgen schon begleiten, ganz brav, hatten wir mal über das Deepfake beziehungsweise über das Technologieunternehmen Metaphysics AI gesprochen, die damals bekannt geworden sind, bei einer Talentshow den Elvis sozusagen wieder auferstehen zu lassen und verjüngt haben. Und haben auch schon in dem Indiana Jones Film Harrison Ford verjüngt und haben jetzt eben wieder im Film Here, der kommen soll, Tom Hanks und Robin Wright eben verjüngt. Und es funktioniert so als wie so ein Jugendspiegel. Das heißt, im Endeffekt können da wirklich die Emotionen auch deutlich rübergebracht werden und es ist einfach wild, was da mittlerweile schon alles möglich ist. Ja, also es sind wirklich auch von, und jetzt nochmal zum Thema, was vorhin war mit dem Thema Verklagen und Plattenlabels und Co. Das Team von Metaphysics AI hat eine hohe Akzeptanz bei SchauspielerInnen, bei berühmten Menschen, ob es jetzt Tom Hanks ist, Rita Wilson, Paris Hilton, anyway, so viele, und eben auch von vielen Hollywood-Studios, die sozusagen hier eben reingehen und wollten eben auch so ein bisschen das Thema Urheberrechts, also dass praktisch die Schauspieler ihre Gesichter urheberrechtlich so schützen lassen, dass sie eben durch die KI, durch eben die Technologie von Metaphysics AI eben entweder verjüngt werden oder verwendet werden können. Also ich fand es wieder spannend, dass da wieder was Neues kommt. Das heißt, hier sehen wir Stück für Stück, wie sozusagen auch in der Industrie, die ja, wenn man so ein OpenAI Sora Video gesehen hat, erstmal alle Angst bekommen haben. Ja, aber hier sieht man eben, wie auch KI im Kino jetzt schon erfolgreich verwendet wird. Plus, zweites, was ich dabei hatte, ich hatte eigentlich auch mehrere Sachen dabei, wir haben mal ein bisschen was gekillt, fand ich ganz interessant, noch nicht in Deutschland ausgerollt oder in Europa, aber zumindest in den USA, und es kommt Schritt für Schritt auch Android und dann sowieso iOS, ist die Suno App ist da, nochmal abschließend auf die Verklage, ob wie schnell jetzt sozusagen die anderen, wie schnell es in Deutschland kommt und wie schnell sozusagen es für iOS kommt, aufgrund von den gerade genannten Problemen, die wir haben, haben wahrscheinlich gerade andere Sachen zu tun.
Mal gucken.
Fand ich aber mal auch interessant zum Thema. Ich glaube, ich hatte den Freund von dir und auch sehr, sehr coolen KI-Bildexperten, würde ich ihn jetzt mal nennen, aus deinem Netzwerk, hat er auch einige Videos geteilt zum Thema KI im Handy, also KI unterwegs. Deswegen fand ich es auch ganz interessant, das Thema Suno als App dann irgendwie zu haben. Wie wird das dann? Hey, geil, wir prompten uns dann die Musik im Beach und die Playlist, oder wie läuft das ab? Also es kommt eine Android-Version, noch nicht zugänglich in Europa, aber vielleicht bald zugänglich dann für alle zum Testen und Ausprobieren und Rumspielen. Genau, kannst du noch den Namen sagen von dem
Experten? Natürlich. Grüße gehen raus an den guten Julian van Dieken. Hier offiziell mal vielen Dank für die vielen KI-Musikstücke, die er mir auch schon zugeschickt hatte, inklusive einen Rap über mich. Also Julian, viele Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Ich glaube, wir müssen Julian mal einladen. Ich glaube, das könnte nochmal spannend werden.
Das machen wir auf jeden Fall. Ja, dann. Abschließend zu unserem Thema, was haben wir denn als Use Case dabei? Hast du irgendwas Spannendes dabei? Ich sehe, deine Liste ist leer. Gibt's das?
Meine Liste ist leer, weil ich dir diese Woche die volle Aufmerksamkeit schenken wollte.
Okay.
Damit mein Use Case nicht irgendwie deine Hausaufgaben überbrückt. Du hast mir bei WhatsApp geschrieben, du warst fleißig und du warst überrascht, wie einfach es ist. Was ist dein Use Case? Und erzähl doch mal, nimm die Leute mal mit auf die Reise für jemanden, der nichts mit Coding zu tun hat. Wie war's? Ja. Und was war deine Aufgabe?
Es war spannend. Also die Aufgabe war folgendes. Jens hatte mir zur Aufgabe gestellt, mit ChatGPT mir doch einen Chrome-Plugin zu bauen. Chrome-Plugin für jeden Zuhörer und Zuhörerin da draußen ist eine Möglichkeit, in der Leiste oben rechts einzelne, also ich nenne es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, Mini-Apps, aber es sind natürlich nicht Mini-Apps, aber Mini-Funktionalitäten, die eben sozusagen dir den Alltag beim Surfen, wenn ich es jetzt einfach mal so einfach ausdrücken kann, erleichtern kann. Der Anfang war mühsam. Warum? Weil ich tatsächlich losgegangen bin in ChatGPT rein und gesagt, hey, ich will einen Chrome-Plugin bauen, habe jetzt hier eine Hausaufgabe von Jens bekommen. War dann auch ganz charmant, wie geantwortet wurde. Super, dass du deine Hausaufgaben von Jens machst. Und habe mich natürlich erstmal in meine Social-Media-Welt gestürzt und gesagt, okay, wir bauen jetzt, ich will einen Image-Downloader für Instagram haben, um die Bilder mir runterzuladen. Angefangen war dann dieser Wow-Effekt, dass ich dann praktisch die Schritte, die mir ChatGPT vorgegeben hat, nachgebaut habe. Also sprich, ich habe einen Ordner erstellt auf dem Desktop, ich habe die Unterordner erstellt, ich habe die TXT-Datei aufgemacht, habe das reinkopiert, bis ich irgendwann mal so gesagt, Alter, es funktioniert nicht, das ist richtig Pain. Dann habe ich einfach reingepromptet, hey, sag mal, kannst du mir das nicht einfach fertig geben als ZIP-Datei? Natürlich ging das. Ich habe mir sehr viel Zeit gespart, hätte ich sofort drauf kommen können, ich Depp, dass das auch so für, direkt schon fertig ist. Und bin dann aber ein bisschen gescheitert an dem Thema, dass natürlich, um einen Downloader zu haben bei einer sozialen Media-Plattform, you name it, oder einen Video-Downloader, für TikTok das nicht so einfach ist, weil es natürlich diese Barrikaden und diese Blockaden gibt, dass man direkt, wenn man von außen drauf zugreift, ist technisch irgendwie, als Nicht-Coder kann ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach möglich, sich die Bilder so zu scrappen. So. Dann war ich etwas frustriert, weil ich mir dachte, okay, ich krieg's jetzt nicht, habe jetzt auch keine Zeit, weil ich wollte ja für meine Hausaufgabe einen Plugin unter 10 Minuten bauen und nicht irgendwie einen halben Tag sitzen. Also habe ich gesagt, anyway, was brauche ich? Ah, ich brauche einen Textformatierer für ChatGPT, weil du hattest ja mal so einen schönen gebaut, Jens, auf deiner Webseite zum Formatieren von generierten Texten von Sprachmodellen. die, wenn ihr wisst, manchmal so schöne Sternchen haben und eben vorformatiert sind. Und ja, dann habe ich dann dieses Plugin mir gebaut und das hat genau 1:30 gedauert, dass ich mir die Texte jetzt direkt in Chrome Plugin kopieren kann. Und ich bin einfach nur, ich will nur noch Chrome Plugins bauen, aber ich weiß noch nicht für was. Also, geil. Ich empfehle es jedem, brainstorme mit dem Chat, mit einem Large Language Model. Es muss nicht, wir haben jetzt auch gerade gelernt, Claude nutzt andere Sachen. Wir machen jetzt hier nicht nur Werbung für ChatGPT. Ich habe in dem Fall ChatGPT benutzt. Nutzt sozusagen die KI zum Brainstormen, was ihr machen wollt, also was für Plugin ihr bauen wollt, was hilfreich sein kann. Und dann gibt die klare Befehle, was ihr wollt. Und dann zieht euch die ZIP-Datei und probiert es einfach auch aus. Und das Gute ist, wenn ihr dann eine Fehlermeldung in Entwicklermodus bei Google kommt, was man ja auch aufmachen kann, dann sieht man, da funktioniert irgendwas nicht, kann man sich ja anschauen, kann man ja diese tollen Screenshots machen und dann reinladen und sagen, schau mal, diese Fehlermeldung kam und dann sagt, hey, okay, Moment mal, ich glaube, eine Datei ist nicht richtig angelegt, warte, ich mache dir nochmal alles neu. Und dann drag and drop man eigentlich nur die Plugins da rein und schaut, bis sie dann funktionieren. Und dieser Formatierungs-Plugin, den ich mir von dir abgespickt habe natürlich, weil das ist natürlich die Grundidee, war extrem krass schnell einfach und das halt, nutze ich jetzt täglich bei mir oben in der Leiste.
Geil, geil. Also bravo, finde ich mega. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, sobald man so die ersten Gehversuche damit gemacht hat und versteht, was damit funktioniert und was nicht, dann ist es bei mir auch so, dann ploppt halt auch im Alltag, im täglichen Doing halt auch auf, hey, könnte ich da nicht ein Plugin draus machen? Und ich glaube, das ist dann so dieses, am Anfang brauchst du dieses Verständnis, was kann ich eigentlich als Tool, als Plugin, wie auch immer man es dann macht, nutzen. Und ich glaube, je mehr dann man für das Werkzeug ein Verständnis hat, auch als Nicht-Coder, sind wir beide nicht, desto mehr kann man da auch wirklich rausholen. Und ich glaube, das ist für viele, kann das echt nochmal Veränderungen bringen, wenn man sich eigene kleine Werkzeuge bauen kann. Was am Ende des Tages, ich meine, eine Excel-Formel ist auch Code im weitesten Sinne. Und da baut man sich ja auch Hilfsmittel. Statt man Copy-Paste macht in Excel, schreibt man halt eine Formel. Und das ist eigentlich, glaube ich, so die nächste Stufe davon. Von daher, würde ich sagen, 1+ mit Sternchen, Max, definitiv für die
Aufgabe. Danke. Aber du hattest auch vielleicht nochmal abschließend, weil dann ist es rund. Du hattest meiner Meinung nach auch wieder ein Plugin gebaut, um vielleicht nochmal so ein Use Case anzuwenden. Und zwar bezieht sich das auf das Feature, was dann bei Luma ja kam, aber vielleicht erziehst du nochmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil das fand ich eigentlich auch cool. Was hast denn du da gebaut? Du hast auch ein Plugin gebaut, auch mit ChatGPT, und was hat das genau gemacht?
Genau, auch hier wieder Use oder Problem für mich erkannt und Lösung einfach versucht selber zu bauen. Luma hat ja mittlerweile die Möglichkeit, Videos zu erweitern. Das heißt, man kann sagen, das Video ist fertig, nach einer Stunde gefühlt, und dann kann man sagen, mach nochmal 5 Sekunden dran und so weiter und so fort. Was man aber auch machen kann, man kann ja den letzten Frame eines Videos nehmen und dann quasi als ersten Input für ein neues KI-Video nutzen. Und das hatte Luma bis dato einfach nicht. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht kann ich da auch ein Plugin für bauen. Und das ging sogar noch ein bisschen weiter. Ich habe nicht nur ein Plugin gebaut, sondern ich habe da auch ein Frontend für gebaut. Ohne jetzt zu tief reinzugehen, Prozess war, schreibt mir doch mal ein Python-Script dafür, was ich dann im Web ausführen kann. So, hat ChatGPT fleißig gemacht, hat funktioniert. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Frontend haben, wo ich einfach eine URL reinpacke von der Videodatei und dann spuckt er mir die Datei aus, die Bilddatei, und die kann ich herunterladen. So, und dann habe ich gesagt, das geht doch noch bestimmt noch einfacher. Bitte passt mir doch mal das Skript so an, dass die Video-URL quasi mit in die Adresse des Skriptes reinpasst, sodass ich dann quasi einfach nur eine URL aufrufen kann und dann der Download direkt startet. Und dann dachte ich mir, hey, das könnte ich doch als Chrome-Plugin bauen und dann einfach so machen, wenn ich rechte Maustaste auf so eine Videodatei mache, dass dann quasi die URL genommen wird, die Web-App geöffnet wird in einem neuen Tab und dann der letzte Frame rausgeschmissen wird. Also auch hier so eine Iterationsstufe, wo ich dachte, aber das geht doch noch ein bisschen smoother und das geht doch vielleicht noch mal ein bisschen geiler. Weg von nur Chrome-Plugin hin zur Web-App, die noch da dazu gefunkt hat, war für mich auch was komplett Neues. Auch vorher nie so in dem Umfang gemacht. Hat vielleicht dann ein bisschen länger gedauert. Aber ich hatte dann einen Prototypen, der so funktioniert hat, der auch im Chrome Store ist. Lustigerweise, am selben Tag hatte Luma das Feature dann rausgehauen mit, wir können Videos extenden. Das war so, ja, okay, danke, hätte ich mir auch mal sagen können. Aber für meine eigene Lernkurve extrem geil, um nochmal den eigenen Fähigkeitskoffer nochmal eine ganze Ecke weiter zu befüllen.
Ja, mega. Ja, das war's schon wieder, oder?
Ja, ich glaube, wir haben eine sehr runde und vollgepackte Folge. Es war mir mal wieder eine Ehre und ich muss sagen, die Soundakustik im Tesla ist echt gut, Max.
Danke, jetzt muss ich die Kühlung hochgehen, weil sonst gehe ich ein hier. In dem Sinne, ganz viele Grüße an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Vergiss nicht zu abonnieren und freut euch auf eine nächste spannende Folge nächste Woche. Vielleicht einfach auch mal wieder mit einem Gast. Freue mich auf jeden Fall. Danke, Jens. Liebe Grüße.
Mach's gut, mein Lieber, und wir hören uns bis zur nächsten Folge. Haut rein.